Also 2005 quasi mit dem Sport angefangen und 2006 hast du dann schon erstes WM-Gold im Speerwurf geholt.
Und auf einmal habe ich mich auf der Anzeigetafel wieder gesehen und auf einmal 80.000 Menschen.
Wow.
Wusch, wusch, wusch. Eigentlich weiß ja keiner, wie es mir wirklich ging und geht. Und ich performe da irgendwie vor tausenden Menschen und es war die Hölle.
Du hast dann öffentlich gemacht, dass du Depressionen hattest und auch unter Panikattacken gelitten hast.
Ich glaube, dass ich wieder auf einem guten Weg bin und dass ich auch wieder dorthin, ja nicht wie gesagt der Alte werde, aber dass ich ein neuer Matze werde.
Weltmeister, Europameister, Silber bei den Paralympics. Ein Athlet, der quasi alles gewonnen hat, was es auf internationalem Parkett zu gewinnen gibt. Heute werfen wir einen Blick in seine Welt, in das Leben eines Menschen, der nach dem Gewinn der Europameisterschaft in seinem letzten Wettkampf beim Abspielen der Nationalhymne dachte, du bist frei. Und zugleich positiv feststellt, der Sport hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ein Widerspruch oder eine ganz normale Feststellung eines Leistungssportlers, der sein Leben lang über jede Grenze ging, um erfolgreich zu sein. Wir wollen es gemeinsam mit unserem Gast, dem Weltmeister, herausfinden. Als Kind hätte niemand gedacht, dass er einmal einen Speer werfen würde. Fußball war eigentlich seine große Leidenschaft. Wir wollen wissen, wie es ist, in einer Einzelsportart zu solchen Erfolgen zu gelangen, vor 91.000 Menschen zu werfen und mit Widerständen und Vorurteilen umzugehen. Seine Reise war voller Höhepunkte, doch auch Rückschläge, herbe Niederlagen, unerträgliche Schmerzen und persönliche Schicksalsschläge gehören dazu. Wir sprechen ebenso über mentale Löcher, Panikattacken und Depressionen. 2021 beendet er nach dem Sieg über die Depression mit dem Europameistertitel seine Karriere. Seine Mutter sagte einmal, wenn wir ihn heute an der Seite von Angela Merkel oder dem Bundespräsidenten sehen, können wir gar nicht sagen, wie stolz wir auf ihn sind. Nicht nur auf seine sportlichen Erfolge, sondern auch auf das Durchsetzungsvermögen, das ihn dorthin gebracht hat. Was sie meint, wie es ihm heute geht und warum ein erzieltes Kopfballtor bis heute ein absolutes Highlight für ihn ist, wird er uns sicher verraten. Wir wollen die Seiten wechseln, verstehen und zeigen, dass es sich lohnt, in schweren Phasen frühzeitig Hilfe zu suchen. Ich sprach eben schon vom Weltmeister. Kenner werden wissen, wen ich meine. Matthias Mester, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wir sind sehr, sehr froh, dass du heute hier bist. Freuen uns sehr und Tut hat es gerade im Intro schon mal angesprochen. Unsere Community hat sich schon gewünscht, dass wir so ein bisschen mal auch vom Fußball weggehen und in eine andere Sportart mal wieder wechseln. Aber so weit weg vom Fußball bist du ja gar nicht. Wenn man dein Buch gelesen hat, dann fällt schon auf, dass so ein Kopfballtor dir ungefähr so viel bedeutet hat wie ein Weltmeistertitel, würde ich fast sagen. Also man könnte schon sagen, du bist schon immer ein bisschen fußballbekloppt auch gewesen, oder?
Ja, total. Also ich würde jetzt behaupten, ich komme auch vom Fußball, also eine Fußballerfamilie. Meine beiden Cousinen haben erste Bundesliga gespielt. Mein Vater hat damals auch relativ hoch gespielt und ich, gut, habe in der Kreisliga C rumgedümpelt, aber wie du schon gesagt hast, ein besagtes Kopfballtor erzielt und darauf bin ich besonders stolz. Also es weiß auch keiner. Gut, jetzt wird's gleich jeder wissen.
Jetzt wissen's.
Ich wurde angeschossen am zweiten Pfosten nach einer Ecke, aber ist egal, weil ich habe das Kopfballtor erzielt und da war ich nicht mehr der Kleinste auf dem Platz, sondern der Größte. Und ich glaube, die Gegenspieler machen wahrscheinlich heute noch Straftraining und das war wirklich ein Moment, den ich nicht so schnell vergessen werde.
Da muss man auch erstmal stehen, ne? Aber dass du aus einer technisch sehr guten Fußballerfamilie kommst, kann ich eben bestätigen. Ich habe mich mit deinen Cousinen Lynn Mester und ehemals Ina Mester zusammen in Leverkusen und Essen gespielt. Also beides sehr begabte Fußballerinnen. Deswegen kann ich das nur bestätigen, dass das anscheinend auch in der Familie liegt.
Ja, und ich spiele immer noch Minikicker. Nein, Quatsch. Aber ja, das stimmt. Und tatsächlich, ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich jetzt den Weg nicht gegangen bin, den ich jetzt gegangen wäre, oder wenn ich vielleicht größer geworden wäre, oder weiß ich nicht, ob ich dann beim Fußball geblieben wäre sogar. Das kann natürlich auch sein.
Ja, aber man merkt ja schon, wie du es erzählst, Fußball war, ist und bleibt wahrscheinlich eine große Leidenschaft.
Ja, definitiv. Also auch jetzt noch mit den Jungs, wenn wir irgendwie so Hobbyturniermäßig zocke ich immer noch mit und auch so jede, ich sag mal, auf dem Platz, wenn die Jungs sich verabreden, dann bin ich natürlich auch immer am Start. Also das ist schon noch immer noch, ja, mein Sport, darf ich gar nicht so laut sagen, vielleicht Nummer 1.
Darfst du ruhig sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ich werde gleich versuchen, dich relativ kurz vorzustellen. Das ist gar nicht so einfach bei dir. Da gibt es eine Menge zu erzählen, weil du sehr, sehr viele Titel geholt hast und die dann nicht im Fußball. Aber bevor ich dich gleich vorstelle, wollen Turit und ich dir noch schnell eine Einladung aussprechen, nämlich für unseren Live-Podcast nächstes Jahr im Februar in Bielefeld. Also wenn du Bock hast, du bist ja nicht so weit weg
von Bielefeld. Ich habe eben noch überlegt, du bist ja aus Coesfeld, wie weit Coesfeld von Bielefeld weg ist. Fabi konnte es mir nicht beantworten. Er hat gesagt, hat er Geografie studiert oder was?
Also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich würde tippen 2 bis 2,5 Stunden so irgendwie entfernt.
So weit? Ja. Aber die nimmst du natürlich gerne auf dich.
Ey, ich lauf die. Also ich bin auf jeden Fall gerne dabei. Ja, vielen, vielen Dank. Ja.
Also, und wenn ihr Bock habt, auch nochmal hier der Hinweis, 7.2. Ja. Live, Seitenwechsel in Bielefeld mit uns plus Matze, Aftershow-Party. Also, du bist herzlich eingeladen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch herzlich eingeladen, sich noch Tickets zu besorgen. Wir freuen uns drauf. So, ja. Fabi, dann. So, walte dann deines Amtes.
Ich bin hier der Zeremonienmeister. Ich walte jetzt wie ein Verrückter. Für mich ist es immer schwer, Leute, die so viel erreicht haben wie du, in der Kurzform vorzustellen. Und ich gebe jedes Mal mein Bestes. Ich fasse jetzt einfach mal nationale Erfolge, die du gefeiert hast. Die fasse ich mal kurz zusammen. Nämlich hast du insgesamt 22, und ich habe mir dahinter unfassbar viele Ausrufezeichen gemacht. Du hast 22 nationale Titel als deutscher Meister geholt. Innenwurfdisziplinen Speer, Kugel und Diskus. Allein das finde ich unfassbar. Vorher hast du Bürokaufmann gelernt, das ist meine Chronistenpflicht. Das möchte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne auch mit auf den Weg geben. Hast aber dann irgendwie auch, ähnlich wie ich, gemerkt, es gibt wohl noch ein bisschen spannendere Sachen in der Welt. Hast international Titel gesammelt. Du hast 4 Titel bei der Europameisterschaft geholt im Speerwurf. 2012, 2014, 2018, 2021. Du hast 3 Titel bei der Weltmeisterschaft im Speerwurf geholt, 2006, 2009, 2013. Du hast 2 Titel bei der WM im Diskuswurf, 2007, 2009. Bei der WM im Kugelstoßen hast du 2007 den Titel geholt. Paralympics, Kugelstoßen 2008, Silber. Du warst bei den Paralympischen Spielen London 2012 und Rio 2016 dabei. Für die Leute, die ganz wenigen Leute, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, nicht vor Augen haben, auch das gehört zur Chronistenpflicht dazu. Warum sage ich Paralympische Spiele? Weil du eine Beeinträchtigung hast, die sich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ansonsten korrigiere mich gerne sofort, Achondroplasie nennt.
Sehr gut, sehr gut.
Ja. Ist das richtig so?
Das ist korrekt, jawohl.
Das freut mich. So, und diese Beeinträchtigung hat dich nicht gehindert nach deiner äußerst erfolgreichen Karriere 2022 bei der allseits bekannten Show Let's Dance teilzunehmen und da mal ganz leichtfüßig, ich habe dich tanzen sehen, ich sage nochmal ganz leichtfüßig, auf den 3. Platz, also aufs Podium zu tanzen. Zwischendurch hast du 2021 nochmal eine Autobiografie auf den Markt gebracht, klein anfangen, groß rauskommen, und hinten raus, was mir immer mit am wichtigsten ist, zu sagen, du engagierst dich öffentlich für Inklusion, für den paralympischen Sport, du bist sehr präsent auf Social Media, wenn ich das sagen darf. Ein unfassbar witziger Social Media Kanal, weil du dich selbst einfach auf eine sehr charmante Art und eben auch deine Beeinträchtigung auf eine sehr charmante Art aufs Korn nimmst. Du engagierst dich für die Aktion Mensch, du bist Speaker. Das ist jetzt wirklich nur kurz zusammengefasst. Also, es gibt eine Menge zu erzählen. Du wirst eine Menge zu erzählen haben. Ich durfte dich schon einmal kennenlernen. Wir haben uns ja schon einmal persönlich getroffen. Unfassbar sympathischer Typ. Aber viel wichtiger als die Sympathie, die du ausstrahlst, ist etwas, ich habe die Beeinträchtigung gerade angesprochen und ich werde dich jetzt zitieren, damit wir alle wissen, wo dieses Gespräch dann auch hingehen soll und kann und wird. Matze Meester, Doppelpunkt. Das Wort behindernd enthält etwas Bemitleidenswertes, Hilfsbedürftiges. Aber so fühle ich mich nicht. Und das bin ich auch nicht. Ich will nicht in Watte gepackt werden und gesondert behandelt werden. Und das möchten meine Kolleginnen und Kollegen auch nicht, denen ein Bein oder Arm amputiert wurde. Sie und wir alle wollen ganz normal akzeptiert und behandelt werden. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ja, dem ist auch nichts hinzuzufügen, denn danke. Es soll heute vor allen Dingen darum gehen, dass wir mit dir darüber sprechen, wie du es als Athlet in die Weltspitze geschafft hast. Natürlich auch über Widerstände, die du naturgemäß natürlich überwinden musstest. Und trotzdem soll das dann die Fahrtrichtung für heute sein. Also, dass wir über deinen persönlichen Werdegang sprechen.
Ja, sehr gerne.
Matze, also Fabi hat schon gesagt, du bist mittlerweile sehr bekannt über Social Media, hast auch bei Let's Dance mitgemacht, wo du natürlich einer sehr breiten Öffentlichkeit ja, dich gezeigt hast. Und wir wollen jetzt eigentlich mal so ein bisschen in dein Leben abtauchen und fang vielleicht mal vorne an. Also uns interessiert natürlich, wie bist du überhaupt zum Sport gekommen? Wie war so dein Aufwachsen und was hat dich überhaupt geprägt? Mal eine ganz offene Frage. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen anfangen zu erzählen.
Ja klar, sehr, sehr gerne. Also auch nochmal vielen Dank für die Vorstellung. Wahnsinn. Also vor allen Dingen, ich glaube, so detailliert hat das noch keiner gesagt. Also und vor allen Dingen nichts vergessen. Ich bin wirklich begeistert und vielen Dank nochmal.
Schöne Grüße an die Redaktion.
Immer an die Redaktion weiter.
Ja, den Punkt hättest du jetzt mitnehmen können. Aber okay, ja gut, dann. wir haben ja gerade schon kurz einmal angeschnitten. Ich habe Fußball gespielt, aber als Jugendlicher war tatsächlich immer sehr sportbegeistert, weil ich ja auch aus einer sportbegeisterten Familie kam oder komme. Und habe viele Dinge ausprobiert, so Karate, Fußball. Jetzt spiele ich gerade aktuell Golf, also kein Minigolf, sondern richtiges Golf. Und ich wurde damals, als ich noch Fußball gespielt habe, durch Zufall entdeckt. Also ich bin quasi, ja, ein bisschen Glück ist auch dabei, aber ich glaube, ich sage auch mal, das gehört ja auch irgendwo dazu, bin durch Glück entdeckt worden von einem ehemaligen paralympischen Landestrainer in der Leichtathletik, der mich beim Hobbyturnier gesehen hat, beim Fußballspielen und gesagt hat, ey, hast du nicht mal Lust, irgendwie ja, Leichtathletik zu machen? Mal eine andere Sportart oder paralympischen Sport. Und dann habe ich gesagt, paralympischen Sport habe ich bis dahin ja noch nie gehört. Ich so, okay, klingt auf jeden Fall spannend und warum nicht? Und dann hat er mich, ich weiß es gar nicht, ein paar Wochen später mit dem Auto abgeholt und dann sind wir nach Leverkusen gefahren zu einem Probetraining. Da war dann damals die Steffi Nerius noch Trainerin, die selber ja auch eine sehr erfolgreiche Sportlerin war. Ja, also ich glaube auch Weltmeisterin, Europameisterin im Speerwurf geworden und Olympia-Zweite. Und die hat mir einen Speer in die Hand gedrückt, ich habe das Ding dann geworfen und dann hat sie gesagt, jo, da ist Zug im Arm, wir melden uns. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann bin ich mal gespannt. Und tatsächlich, eine Woche später hat sie sich gemeldet und hat gesagt, sie können sich das gut vorstellen, hier sind die Rahmenbedingungen und was wir mit dir vorhaben. Und dann habe ich erstmal überlegt und habe gesagt, okay, krass, jetzt entsteht hier gerade etwas, wo ich auch vielleicht wieder über meine Grenze gehen muss, weil ich muss dazu sagen, ich war, vielleicht bin ich noch ein bisschen, auch wenn man es vielleicht nicht denken mag, ein Heimscheißer. Also ich habe große Probleme damals gehabt, woanders zu pennen, zu übernachten. Ich habe auch, ja, als dann irgendwann rauskam, du hast hier die Chance, dich auf Augenhöhe zu messen. Du kannst hier gegen andere Kleinwüchsige antreten. Du bist nicht beim Fußball der einfach nur hinten mitrennt, ein Trikot anhat wie ein Schlafanzug und irgendwie vorne nur rumsteht und ja, wenn eine Ecke reinkommt, hast du vielleicht mal die Chance, den Ball zu treffen. Sondern ich war dann auf einmal plötzlich auf einer Bühne, wo ich mich beweisen konnte, wo ich zeigen konnte, was ich drauf habe. Und das hat mich so irgendwie motiviert und dass ich dann gesagt habe, okay, weißt du was, ich stelle mir irgendwie so mein eigenes Paket zusammen. Also ich habe so meinen eigenen Weg gefunden. Ich hatte zu der Zeit einen Führerschein. Es war so mit Ende 18. Und habe dann gesagt, ey, ich habe einen Führerschein. Ich kann ja immer wieder nach Hause fahren. Ich kann ja, weiß ich nicht, Wochenende kann ich ja wieder nach Hause fahren. Vielleicht mittwochs. Und so habe ich das auch gemacht. Ich bin immer, als ich mich dann entschieden habe, umzuziehen, bin ich dann mit meinem Auto wirklich, also ihr haltet mich für bekloppt und das ist auch nach wie vor so rückblickend auch total bescheuert gewesen. Aber das war so mein Weg. Ich bin montags morgens hingefahren, mittwochs abends wieder nach Hause, donnerstags morgens wieder hin, freitags mit gepackter Tasche zum Training, weil ich dann danach direkt wieder nach Hause gefahren bin. Ich bin kein Wochenende geblieben und habe so irgendwie so meinen Weg gestaltet. Natürlich war es nachher so, war der Mittwoch weg, bin dann auch sonntags schon gefahren, weil es bequemer war, Wochenende geblieben, nachher kam ich 2-3 Monate gar nicht mehr nach Hause. Dann kam irgendwann, das im Ausland zu sein. Mhm. Und dann habe ich mir da meine Brücken gebaut. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Sonst wäre ja dieser Weg gar nicht zustande gekommen. Und das war, würde ich sagen, wie ihr es ja vorhin auch gesagt habt, dass der Sport mich dann auch zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin. Und da bin ich sehr stolz und sehr glücklich drüber.
Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Da haben ganz, ganz viele Leute Verständnis für. Du sagst, wir halten dich für bekloppt. Ich finde mich da tatsächlich so ein bisschen wieder, weil auch für mich damals, als ich nach Bielefeld gewechselt bin 2011, das sind nur knapp 200 Kilometer von der Heimat. Und trotzdem bin ich das genauso angegangen wie du vom Mindset her. Ja, du kannst ja jedes Wochenende kannst du nach Hause fahren und dann fährst du danach wieder hin und das ist ja gar nicht so weit. Und dann wurde das peu à peu, Step by Step immer weniger, dass du einfach dann nach Hause gefahren bist. Aber man muss da ja auch bei dir, das ist ja nochmal krasser, weil ich habe ja mein Leben lang Fußball gespielt, sicherlich nicht auf dem Niveau, bevor ich dann nach Bielefeld gewechselt bin, aber ich habe immer die gleiche Sportart gemacht. Bei dir ist es ja nochmal was ganz anderes. Das kam ja aus dem Nichts und das gehört ja auch zur Wahrheit. Du hast ja nicht nur Speerwurf gemacht, sondern du hast ja Kugelstoßen und Diskuswurf. Das ist nicht alles Werfen, das sind drei verschiedene Sportarten und du bist da ja nicht in irgendwas reingewachsen, sondern es ist ja schon relativ aus der Kalten dann für dich gekommen.
Definitiv, und hinzu kommt ja auch noch, als, ich sag mal, Jugendlicher ist es ja auch so, ich bin hier in einer Umgebung aufgewachsen, wo ich ja meine Behinderung gar nicht so wirklich gespürt habe. Also ich war hier immer mittendrin, stand nur dabei, ne? Also ich wurde hier nie irgendwie blöd angeguckt. Ich hatte immer jemanden, der mir geholfen hat. Also Freunde, Familie, die immer hinter einen stehen und dann auf einmal so irgendwie in die weite Welt hinaus. Und ich wusste ja gar nicht, was so da jetzt auf mich zukommt, wie du schon sagst. Ne? Ich habe Fußball gespielt, jetzt natürlich nicht auf dem Niveau, aber irgendwann kam dann so die Chance, Leichtathletik, und dann dachte ich auch, boah, Leichtathletik, da habe ich ja noch nie was mit zu tun gehabt. Okay, machen wir mal. Und dann nahm das so langsam so seinen Lauf. Und ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und es war eine, ja, Wahnsinns und spannende Reise auf jeden Fall.
Das klingt, wie gesagt, schon so ein bisschen wie der Sprung ins kalte Wasser. Und du hast ja auch dann irgendwie raus aus deiner Komfortzone irgendwie sowas ganz Neues angefangen. Wie war so die Unterstützung deiner Familie? Wie haben die das so gesehen? Weil das kam ja wahrscheinlich, es klingt alles so sehr plötzlich. Ich gehe mal zu so einem Probetraining und plötzlich finde ich mich hier in Leverkusen wieder und betreibe plötzlich Hochleistungssport. Mhm. Total aus der Kalten, nicht so organisch gewachsen.
Ja, und anschließend daran vielleicht auch noch, du musst ja, um jetzt mal, Tod fragt, wie hat deine Familie das aufgenommen? Ich stelle mir das als Elternteil, wenn du ein beeinträchtigtes Kind hast, was kleinwüchsig ist und dann ist dieses Kind auf einmal von zu Hause so vollkommen weg, ne? Das ist ja für Eltern dann auch erstmal schwierig.
Ja, total. Aber da kann ich euch sagen, und das finde ich total wichtig, und das ist vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Botschaft ist, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es war für mich total wichtig. Und ich glaube, das war vielleicht sogar noch wichtiger als der Sport, was der Sport mir gegeben hat. Meine Eltern haben mich damals auch nie verhätschelt oder irgendwie, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das schaffst du nicht, sondern meine Eltern haben mich auch mal vor die Wand laufen lassen, jetzt nur bildlich gesprochen, und ich durfte meine Grenzen einfach selber testen. Und das war ganz wichtig. Also natürlich, dafür ist es meine Mama, die hat natürlich immer gefragt, bist du gut angekommen? Du warst noch nicht ganz in Leverkusen eingefahren, bist du schon da? Und so diese ganzen Dinge. Und das Schöne war, dass ich den Rückhalt hatte von meiner Familie, und ich würde behaupten, wenn ich meinen Vater in der Situation nicht gehabt hätte, der mich so unterstützt hat, dann wäre es vielleicht auch gar nicht dazu gekommen. Denn mein Vater hat irgendwann gesagt, Matze, wenn du das wirklich willst, dann unterstütze ich dich und bin für dich da. Er wusste natürlich die Problematik mit dem woanders pennen, und irgendwann kam so das erste Trainingslager in Deutschland, aber in Brandenburg, Kienbaum, vielleicht sagt einem das was, das ist ein Olympiastützpunkt, das ist auch für andere Sportarten, nicht nur für Leichtathletik. Das waren aber dann 500 Kilometer entfernt. Und ich so, oh Gott, da muss ich jetzt hin. Ne? Und das war damals Nationalmannschaft, erste Mal, Vorbereitungslager. Und ich dann so, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Und mein Vater so, also erstmal musst du das wollen, musst du Spaß haben. Und wenn du das willst, unterstütze ich dich. Und ich hole dich ab. Ich so, wie, du holst mich ab? Ja, wenn irgendwas ist, ruf mich an, ich hole dich ab. Ich fahre die 500 Kilometer und dann hole ich dich wieder zurück. Und das hat mir dann so eine Sicherheit gegeben, dass ich dann gesagt habe, ey, weißt du was, ich steige jetzt hier in den Zug und ich habe ja immer einen Plan B. Und das hat er öfters gemacht, dass er auch gesagt hat, so, ey, vielleicht fliegen wir dann mit oder sonst irgendwie hier, ich guck mal nach Flügen, du kannst immer zurückfliegen und hier und da. Also der hat mir so eine Sicherheit gegeben einfach, die mir es dann möglich gemacht hat, so vom Mindset, vom Kopf her, dass ich da immer einen Ausweg hatte, immer einen Plan B. Und dann habe ich es gemacht. Und wie es dann so ist, irgendwann, wisst ihr ja auch, entwickelt da so eine Dynamik. Du hast immer die gleichen Leute um dich drumherum, die Betreuer, die Trainer, die Spieler, bei mir dann die Athleten und Athletinnen. Und das ist dann so eine Familie. Und irgendwann denkst du da gar nicht mehr drüber nach, weil du weißt, ach, du reist ja immer mit demselben Rabauken, sage ich jetzt mal, und ist alles cool. Und ja, aber ich glaube, wenn ich diesen Halt vorher nicht gehabt hätte, diesen Rückhalt von meinen Eltern, dann wäre es, glaube ich, auch nochmal eine andere Nummer geworden.
Aber ich finde das eigentlich ganz cool, und ich glaube, wir können mal einen kleinen Sprung machen, weil inhaltlich, das haben wir nämlich auch im Vorgespräch mal drüber gesprochen, wenn wir einen Bogen auch ein bisschen zum Fußball schlagen. Weil du hast jetzt gerade gesagt, deine Eltern haben dich auch bewusst mal so ins kalte Wasser springen lassen oder auch mal vor die Wand laufen lassen. So, du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Und ich glaube, wenn wir es mit ihm so ein bisschen auf den Fußball beziehen, ist das das, wo wir noch nicht so viel drüber im Podcast gesprochen haben, aber was zumindest auch mal ein großes Thema sein kann. Ich zitiere mal Lukas Podolski und Armin Younes. Lukas Podolski sagt, wir bräuchten wieder allgemein mehr solche Typen und nicht die Muttersöhnchen, denen ist alles abgenommen und hinterhergetragen wird. Armin Younes hat auch gesagt, uns Fußballern wird geholfen, dumm zu bleiben. Als Profi werde ich regelrecht verhätschelt. Es wird uns fast alles abgenommen. Die Spieler verlernen so auch mal nach links und nach rechts zu schauen. Da gibt es auch so ein ganz gutes Zitat deiner Mutter, die irgendwie gesagt hat, in der ersten Zeit im Kindergarten kam es dazu, dass du da durch die Tür gekommen bist und alle sind angekommen und wollten dir helfen und die Jacken abgenommen und du hast dich auch immer ganz artig bedankt und so weiter, bis sie dann irgendwann mal eingeschritten sind und gesagt haben, jetzt hört mal auf damit, das ist ein ganz selbstständiger Junge und wir wollen ihn auch selbstständig erziehen und das ist ja dann auch total wichtiger Wert, den deine Eltern dir auch vermittelt haben, was, glaube ich, ganz vielen Fußballern abgeht, ne? Nämlich Selbstständigkeit und auch mal eigene Erfahrungen machen, auch mal Fehler vielleicht zu machen und eben nicht alles abgenommen zu bekommen.
Das ist auch total so. Also wie gesagt, mein Vater hat ja immer die Optionen ja gestellt und das finde ich ja nicht schlimm, das ist ja nur so eine Stütze. Und er hat mich dann einfach ja machen lassen. Ich bin selber in den Zug gestiegen, bin dann dahin und ja, wir haben auch damals tatsächlich nicht viel irgendwie extra für mich umbauen lassen. Dann habe ich mir einfach einen Hocker genommen und bin dann ans Waschbecken oder gut, die Süßigkeiten hat meine Mutter immer ganz nach oben gestellt, aber auch da bin ich dann einfach also auf den Schrank gefunden. Und zack, genau, hoch. Ja. Ja, und ich glaube, dass das auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil wie soll man es denn sonst auch lernen? Ne? Also ich glaube, wenn man das im Kindesalter dann schon irgendwo vielleicht mitbekommt, dann ist es im Alter irgendwann vielleicht ganz normal, ne? Oder zumindest sehr hilfreich.
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben, Herausforderungen selbst meistern und eigenverantwortlich durchs Leben gehen. All das ist Teil der Selbstwirksamkeit. Dahinter steckt die Überzeugung, ich kann das schaffen. Ich habe die Fähigkeiten, schwierige Situationen aus eigener Kraft zu meistern. Selbstwirksamkeit entsteht durch kleine Erfolgserlebnisse im Alltag. Wenn Kinder Dinge selbst ausprobieren dürfen, auch mal scheitern und es dann doch schaffen, dann wächst die Selbstwirksamkeit. Matzes Eltern haben genau das gefördert. Statt ihn in Watte zu packen, ließen sie ihn Dinge, zum Beispiel das Jacke aufhängen, selbst tun. Wie er auch selber so schön sagt, sie ließen ihn auch mal gegen die Wand laufen. Er sollte seine Grenzen selber testen und gleichzeitig spürte er immer den Rückhalt seiner Familie. Dieser Rückhalt, also diese Sicherheit, bildete eine wichtige Basis für die Entwicklung der Selbstwirksamkeit und ermöglichte ihm dadurch, auch neue Dinge zu wagen. Diese Kombination aus Eigenverantwortung, aber auch Sicherheit war entscheidend. Schritt für Schritt entstand so das innere Muster, ich kann das schaffen. Für ein Kind, das sichtbar anders war, war das besonders wichtig, um nicht in Hilflosigkeit stecken zu bleiben, sondern in Selbstständigkeit hineinzuwachsen. Im Sport zeigt sich, wie wertvoll das ist. Gerade in Einzeldisziplinen wie Speerwurf trägt niemand außer Matze selbst die Verantwortung. Und das gilt nicht nur für den Sport. Selbstwirksamkeit ist ein Schlüssel fürs ganze Leben.
Man kann schon sagen, du bist verhältnismäßig normal aufgewachsen, wie alle anderen auch, und bist deinen Eltern auch dankbar dafür, dass sie quasi dafür gesorgt haben.
Ja, total. Also guck mal, ich bin ja auch ganz normal in den Kindergarten gegangen. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob es damals schon inklusive oder integrative Kindergärten oder Schulen gab. Das weiß ich nicht. Aber ich bin ganz normal in den Kindergarten gegangen. Da hätte man ja auch sagen können, oh nee, der Junge, der geht nicht in den Kindergarten. Erst wenn die Schule ist, den behalten wir noch bei uns. Ich bin ganz normal da mitgelaufen. Ich bin dann in die Grundschule, weiterführende Schule. Ich habe ganz normal eine Ausbildung auch gemacht. Also ich weiß noch, mit meiner Mutter, die dann gesagt hat, was willst du überhaupt werden? Und habe ich irgendwann gesagt, ja, da, wo man viel Geld verdient. Und es ist dann aber zum Bauzeichner. Also meine erste Ausbildung war zum Bauzeichner in der freien Wirtschaft. Und selbst da war es sogar so, dass die Behörden, also dass man sich da auch durchkämpfen musste. Aber auch da hat mein Chef sogar mir den Rücken gestärkt, der dann, also es war so, dass ich den Ausbildungsvertrag bekommen habe und dann halt schon ein paar Wochen da gearbeitet habe. Irgendwann sollte ich Arbeitsmittel bekommen. Und ich glaube, das Versorgungsamt ist dann dafür zuständig. Die sind rausgekommen und haben sich dann alles so angeguckt im Büro. Was könnte man denn brauchen? Ja, hier im Regal, ein Hocker, einen höhenverstellbaren Schreibtisch, Stuhl. Und dann saßen wir alle in dem Raum zusammen und auf einmal sagte die Leute vom Versorgungsamt. So, wir haben uns hier beraten und es wäre doch besser, wenn der Herr Mester in eine Behindertenwerkstatt geht. Und dann dachte ich so, was? Und dann hat mein Chef wirklich gesagt, so, da vorne ist die Tür, der Junge macht hier ganz normal die Ausbildung und wir kriegen die Fördermittel, bums, aus. Und das fand ich cool, weil meine Eltern hätten ja da auch sagen können, vielleicht Behindertenwerkstatt, dann ist er, boah, vielleicht ist das doch besser. Das ist der einfache Weg, aber genau das ist es ja. Also ich bin ja voll da, geistig auf der Höhe, ich hab Bock, ich will raus. Und das fand ich total toll, dass ich da wirklich das Glück hatte, auch so eine Unterstützung dann zu bekommen.
Und zumindest sportlich hat es sich ja auch sehr schnell ausgezahlt. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch der Bogen, den man vielleicht sogar noch zu unserer letzten Folge mit Sascha Bigalke spannen kann. So, Talent ist das eine, aber Disziplin und Verantwortung für sich selber zu übernehmen, das andere. Du bist ja dann, wie gesagt, zurück zum Sportlichen, 2005 zu Bayer gewechselt. Und wie unfassbar schnell du dann die ersten Erfolge hattest, das ist ja schon krass, ne? Uns sind wirklich die Augen aus dem Kopf gefallen, oder als wir es gesehen haben. Du hast 2005 quasi mit dem Sport angefangen, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Und 2006 hast du dann schon dein erstes WM-Gold im Speerwurf geholt. 2007 Kugelstoßen und Diskuswurf und dann 2007 nochmal.
Ich verstehe dich, dass du jetzt gerade nachlegen musstest, weil wenn man das liest, die Abfolge, es ist halt Wahnsinn. Also es ist wirklich Wahnsinn, weil auch da nochmal der Punkt, du spielst vorher Fußball, eine Mannschaftssportart mit Ball. Mhm.
Ja.
Dann wechselst du zu einer Einzelsportart, die mit Ball nicht weniger zu tun haben könnte. Die nicht mit den Füßen gespielt wird, sondern die mit den Händen betrieben wird. Und hast einfach wirklich so unfassbar schnell so große Erfolge. Also dann auch Paralympics Silber
2008,
dann 2009 wirfst du als erster den Sperma kurz über 40 Meter. Wie, also nochmal, vor allem in der Kürze der Zeit, also wie hast du das geschafft?
Also ich glaube, dass da mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Natürlich auch vielleicht irgendwo ein bisschen Glück. Ich weiß gar nicht, ab wann es paralympischen Sport gibt. Mittlerweile ist der ja wirklich sehr, sehr groß geworden und vielleicht waren vorher auch, ja, noch nicht so viele Teilnehmer vor Ort, wobei tatsächlich war bei uns schon, ja, bei den Paralympics waren glaube ich schon so 15 am Start, dann kommt nochmal so die besten 8 ins Finale, also es war schon eigentlich dafür für die Verhältnisse schon ganz groß, aber ich glaube, dass ich einfach auch vielleicht viel mitgebracht habe, also meine Trainerin hatte mir damals gesagt, ich habe eine unheimliche Schnellkraft, so ein Zucken im Arm und vor allen Dingen glaube ich, dass ich irgendwie so die Luft geschnuppert habe, das ist meine Chance. Das ist jetzt wirklich mal, dass ich nicht nur ein Mitläufer bin, dass ich nicht immer so, ja, lass den mal laufen, sondern es war ja genauso wie beim Fußball. Am Anfang war es immer so, ich war dabei und irgendwann, wenn ich dann doch mal abgezogen habe und das Ding vom 16er dann doch irgendwie, weiß ich nicht, übers Tor geschossen habe, dann haben die erstmal gesehen, boah, da hat er einen Bums drauf, so. Und dann wurde ich irgendwann mal umgegrätscht und dann wusste ich erst so, aha, jetzt werde ich ernst genommen. Mhm. Vorher so, lass den mal laufen. Und das war halt so ein Gefühl irgendwie von so, ey, jetzt kann ich es ja allen beweisen und ich kann hier der beste kleinwüchsige Sportler der Welt werden. Und das war irgendwie so mein Ziel, dass ich über Grenzen gegangen bin. Dass ich wollte mich auf Augenhöhe messen und ich habe ja im Nachhinein, ist ja bei jedem Sportler so, dass man dann auch irgendwie so ein bisschen vielleicht seine Freunde, seine Familie ein Stück weit vernachlässigen muss, dass man durch Höhen und Tiefen geht. Und das war bei mir auch. Aber ich liebe einfach die Herausforderung. Und ich wollte einfach es den Leuten und mir vor allen Dingen beweisen, dass ich das kann. Und ich glaube, das war so die Kombi mit Glück und auch mit meinem Ehrgeiz, dass das dann irgendwo so ein bisschen, ja, oder dann nicht so ein bisschen, dass das dann so schnell ging. Ja, das stimmt. Sehr also schnell.
Da gehört einfach, du musst eine krasse Selbstdisziplin gehabt haben, weil in der Kürze der Zeit so etwas zu schaffen, du hast es gerade angesprochen, Familie, Freunde stellst du zurück. Du hast gerade gesagt, du willst der beste Sportler werden in dem, was du machst. Und dann musst du, wenn du der Beste werden willst, musst du die anderen Sachen, die anderen Menschen dann auch hinten anstellen. Und ich finde schon, dass man das würdigen muss. Da gehört am Ende des Tages eine krasse Selbstdisziplin und auch Verzicht einfach dazu.
Ja, meine Frage wäre fast so ein bisschen, glaubst du so rückblickend, dass es vielleicht schon fast ein Stück weit ungesund war? Also so dieses, ich will es unbedingt allen zeigen und deswegen Ich meine, wir kennen das ja alle. Wir haben ja alle, Fabi nicht. Fabi hat auf nichts verzichtet in seiner
Weiß Jugend. Weiß ich nicht.
Der ist so schwer in den Profifußball. Aber ich weiß immer nicht, ob das so... ich meine, ich habe ja auch, wenn ich jetzt überlege, natürlich in meiner Jugend auf sehr viel verzichtet. Wir waren auch sehr früh sehr professionell unterwegs und so. Ich weiß nicht, ob das schon fast ein ungesunder Ehrgeiz auch ist. Ich weiß nicht, ob hast du sowas immer das Gefühl gehabt, dass das fast schon so, ich will es jetzt unbedingt allen zeigen, vielleicht schon ein bisschen drüber sogar ist?
Kann man vielleicht denken, aber es war auch so, muss ich gestehen, dass ich trotzdem auch mal freitags ein bisschen feiern gegangen bin. Und dann war ich aber trotzdem samstags um 10 Uhr im Training. Also ich habe schon irgendwo versucht, da vielleicht so eine Balance zu finden. Aber grundsätzlich war mir schon bewusst, dass der Sport jetzt hier an erster Stelle steht und dass ich das unbedingt auch will und möchte. Und man muss sich vielleicht vorstellen, ich weiß nicht, ob das vielleicht da gerade auch nochmal spannend oder anders ist, wenn man vielleicht nicht mit der Norm schwimmt oder eine Behinderung hat, dass man ja grundsätzlich, egal wo man auftritt, wird man unterschätzt. Egal wo. Also ich komme irgendwo hin, ja, lass den mal machen, lass den mal laufen. Und das habe ich natürlich oft auch erfahren, ob es jetzt im Schulsport ist oder beim Fußball gewesen ist oder wo auch immer. Und das war einfach irgendwie so meine Eintrittskarte so, oder das war irgendwie so die Motivation dahinter, dass ich gesagt habe so, ey, das ist jetzt wirklich eine Riesenchance für mich. Und das war einfach so die Motivation für mich zu sagen, ey, jetzt Vollgas.
Ja, genau. Das war nämlich auch so mein Gefühl, dass sich dieser Ehrgeiz vielleicht sogar nochmal potenziert bei dir, weil du dich halt sowieso gefühlt immer behaupten musst und durchsetzen musst, dass man dann vielleicht noch mehr das Gefühl hat, und jetzt zeige ich es allen, jetzt beweise ich es allen, was in mir steckt quasi.
Also ich glaube, dass das tatsächlich so dahinter gesteckt hat, definitiv.
Wenn ich es nochmal vorlese, 2008 Peking, holst du eine paralympische Medaille, Silber. Nicht im Speerwerfen übrigens, weil Speerwerfen noch nicht paralympisch war, sondern im Kugelstoßen. Dann denkt man von außen so, geil, eine Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen. Wie gut ist das denn? Also Hut ab, ne? Jetzt haben wir gerade schon in den letzten Sätzen gemerkt, du wolltest der Beste sein in dem, was du machst. So, kurze Schlussfolgerung. Silber ist ja jetzt dann nicht der Beste, sondern letzten Endes der Zweitbeste. Hast du das für dich als Erfolg gewertet oder warst du in dem Moment traurig und enttäuscht, dass es nicht der erste Platz geworden ist?
Boah, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also ich glaube, ja, gerne.
Auch mal los.
Das ist das erste Mal, dass das jemand zu mir sagt hier in diesem Podcast. Kein Witz. Ja, dankeschön.
Ja, gerne. Du solltest öfters Podcast machen.
Ja,
also
vielen
wirklich.
Dank.
Boah, jetzt ist wirklich, wie soll ich sagen, bei mir nochmal so ein anderes Ding. Ich glaube, dass ich mich damit irgendwie dann doch arrangiert habe oder abgefunden habe. Jetzt wird es kompliziert. Also Paralympische Spiele im Kugelstoßen. Es war so, dass es als kleinwüchsiger Athlet zählst du, wenn du die Größe von 1,45 Meter nicht überschreitest. Und in Peking war es so, ich war Weltranglisten-Erster, bin auch dann als Weltranglisten-Erster angereist und habe schon gemerkt, yo, hier geht was. Habe dann auch beim Einstoßen wirklich richtig geil gestoßen, habe mich gut gefühlt und habe gesagt, das läuft. Jetzt entspann dich, du weißt, was du kannst. Und dann kam auf einmal ein griechischer Athlet, vorher noch nie gesehen, erste Mal bei den Paralympischen Spielen dabei. Und dann dachte ich so, der sieht aber schon irgendwie einen Ticken anders aus als ich. Also irgendwie längere Arme, längere Beine. Ich will jetzt gar nicht schlecht reden, das ist halt so, ist auch nicht sein Fehler. Aber es war dann so, dass der erst, ich glaube, 15 oder so war zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Und er hat dann gar keine Technik gehabt. Der hat die Kugel genommen, hat so einen Seitensprung gemacht und hat das Ding, ich glaube, über einen halben Meter weiter gehauen als ich. Mhm. Und dann saß ich da so und dachte so, was ist das denn jetzt? Und dann war ich auf tatsächlich
und ganz,
irgendwann...
Ganz kurz, ich will dich nicht lange unterbrechen, aber normalerweise ist es ja auch so in dem Sport, man kennt sich ja untereinander, man sieht das ja immer, richtig, wenn man das im Fernsehen, ne? Also die Leute kennen sich ja alle untereinander. Und also das auch noch mal kurz, du kanntest diesen Jungen nicht.
Nee, ich kannte den Jungen nicht, tatsächlich nicht, wirklich. Wir sind uns nie irgendwo auf Wettkämpfen begegnet. Und er hat dann so eine Hopsa-Technik gemacht, hat das Ding dann rausgehauen. Und dann dachte ich so, wow, was ist das denn? Und dann direkt Weltrekord, alle nochmal nachgemessen und dann ausgerastet. Ich war dann, glaube ich, zur Zwischenzeit irgendwann auch auf Platz 3 oder 4. Also ich war so perplex, dass ich gesagt habe, was ist denn jetzt passiert? Dann habe ich mich nochmal rangekämpft und bin dann Zweiter geworden. Und es war wirklich, ist kein Witz, es war dann die Siegerehrung. Wir sind dann also nach dem Wettkampf rausmarschiert, mussten dann nochmal in so einen extra Raum, weil dann irgendwann die Siegerehrung geplant war, haben uns dann dort umgezogen und dann kam bei uns der Präsident zu uns oder in den Raum rein, gratulierte mir und sagte mir, wo ist denn hier der Erstplatzierte? Und ich so, der sitzt da vorne. Und dann sagt er so, was, der? Der ist ja, okay, Wahnsinn. Der hatte schon der konnte seine Zehenspitzen schon auf dem Boden abstellen, so quasi. Und man hat gesehen, dass das keine wirkliche Kleinwuchsform war, sondern er war halt einfach klein. Es gibt ja viele Menschen, ich verurteile das nicht, es gibt ja viele Menschen, die, ich sag mal, einfach nur was kleiner sind in vielen Ländern. Und es war dann wirklich so, dass er die nächsten Paralympischen Spiele schon gar nicht mehr dabei war, weil er einfach zu groß war.
Ach, weil er dann anders einkategorisiert wurde, oder?
Nee, der war dann komplett raus.
Gar nicht
also,
paralympisch.
Genau, bei uns Kleinwüchsigen ist 1,45 maximale Körpergröße. Mhm. Und der war dann halt erst 15 und der war dann raus. Und jetzt ist dann im Nachhinein, erst danach leider, wurde dann das Regelwerk nochmal geändert und dann war auch das Alter entscheidend. Dass man gesagt hat, so irgendwie bis 21 wird man jedes Jahr nochmal vermessen. Und es war dann tatsächlich so, dass der dann letztendlich Jahre später zu groß war und nicht mehr dabei war. Und das ist so noch, wo ich dann sage, okay, es ist nicht seine Schuld, es ist aber trotzdem irgendwo schade, aber eigentlich habe ich Gold gewonnen. Fertig. Mhm. So sehe ich das dann irgendwie so mit der, es ist schade, ich weiß, aber im Endeffekt sehe ich so, er kann nichts dafür und es ist auch schwierig, finde ich, im paralympischen Sport, die ganzen Klassen und die Einteilung. Es wird immer besser und immer, die Voraussetzungen werden einfach anders, aber da war es noch echt schwierig und ja, zum Leidtragen von mir, aber das ist nochmal so.
Das ist nochmal so ein Thema für sich auf jeden Fall, ne?
Ja.
Ja, und irgendwie so, dann hat man das Gefühl gehabt, so, wie gesagt, Weltmeister bist du geworden, aber dann 2008 eben so dieses Unvorhergesehene und dann hast du aber ja auch noch an den Paralympischen Spielen 2012 in London und 2016 in Rio teilgenommen und auch da ist ja auch nicht so wirklich alles nach Plan gelaufen, ne? Lass mal uns ein bisschen ins Detail gehen, was waren da die Themen oder was ist da nicht ganz nach Plan gelaufen?
Ja, wobei, ich würde sagen, nicht nach Plan gelaufen. Ich muss sagen, das würde ich gerne vorneweg einfach mal sagen, dass 2012 eigentlich was Schönes passiert ist. Denn ich bin zwar, ich glaube, Fünfter oder ich weiß gar nicht, geworden, aber das war tatsächlich dort mein Sportmoment. Also wenn ihr mich fragen würdet, so, was ist denn eigentlich so der geilste Moment gewesen, dann sagen wahrscheinlich zu 90%, ja, die Medaille, Gold, Weltmeister, Podium, Nationalhymne gehört. Das war bei mir gar nicht so. Also ich muss sagen, 2012, ja, habe ich es leider nicht aufs Treppchen geschafft, aber ich durfte vor 80.000 Menschen an den Start gehen. Und ich hatte noch einen Versuch. Ich war dort auch tatsächlich verletzt die Saison, aber ich wollte unbedingt nochmal richtig Gas geben. Und habe dann bei meinem letzten Versuch irgendwie noch so, ich wollte mich pushen, ich wollte mich irgendwie noch so mitreißen lassen und habe mich umgedreht zu den Leuten und habe dann geklatscht. Und dann hat aber keiner mitgeklatscht. Und dann habe ich nochmal gesagt, komm, scheißegal, jetzt nimm deinen Mut zusammen. Hab dann nochmal geklatscht, den Speer in die eine Hand, die andere Hand dann hochgenommen und dann geklatscht. Und auf einmal habe ich mich auf der Anzeigetafel wieder gesehen und auf einmal 80.000 Menschen.
Wow.
Wusch, wusch, wusch. Ich bin dann angelaufen, habe das Ding rausgepfeffert. Es war auch dann tatsächlich für mich der weiteste Wurf in dem Wettkampf, aber hat nach vorne hin leider nichts mehr gebracht. Und das war wirklich für mich mein Sportmoment, den mir keiner mehr nehmen kann. Und das ist 2012 passiert, deswegen sehe ich es gar nicht so mit einem weinenden Auge, sondern eher mit einem lachenden Auge. Also es war schon rückblickend betrachtet ein sehr gutes Jahr oder auch tolle Spiele vor allen Dingen, weil gerade auch in England, die sind alle so sportbegeistert, ob jetzt paralympischer Sport oder olympischer Sport, da machen die gar keinen Unterschied. Die Bude war immer rabbelvoll. Ja, dort sind einfach alle Helden, alle starten da für ein Land und geben da Gas und das ist schon irgendwie extrem cool.
An die Spiele kann ich mich übrigens auch noch sehr gut erinnern, vielleicht ganz kurze Zwischenfrage.
Ja, klar.
Ich habe mir ja schon vor Spielen in die Hose gemacht, vorher im Spielertunnel gefühlt, wenn wir mit 11 Leuten da rausgelaufen sind. Wie groß ist bitte, oder ich meine, jetzt im Rückblick, du sagst schon, dass es dich, glaube ich, auch ein bisschen beflügelt hat, aber wie viel Druck macht man sich auch in so einer Einzelsportart, wenn du weißt, alle Blicke sind auf mich gerichtet, es hängt hier gerade nur von mir, meiner Performance, meinem Wurf ab. Also ich kann mich auf niemanden verlassen, nur auf mich selbst. Wie groß ist dieser Druck?
Ja, das stimmt, aber andersrum ist es vielleicht auch kein Druck, weil du weißt, wenn du es jetzt verkackst, ziehst du keinen anderen mit rein. Ne?
Also keiner sauer auf dich sein, außer du selbst.
Genau, genau. Ja. Ne? Dann musst du es nur mit dem Trainer nachher diskutieren, wobei im Endeffekt, ja, man reist ja an und weiß ja, was man drauf hat und ja, aber gehört auch alles dazu. Glück, Tagesform, es ist ja so viel abhängig. Mhm. Aber mich hat es tatsächlich eher beflügelt. Ich meine, 80.000 Menschen, ich glaube in Peking waren es 91.000 Menschen.
Ja.
Wann erlebt man das mal als paralympischer Sportler? Deswegen waren immer alle 4 Jahre für uns Parasportler sehr, sehr besonders, weil wir da einfach mal auch auf dem Bildschirm waren, zeigen können, was wir drauf hatten. Und deswegen sehe ich das so, dass das wirklich einfach auch besondere Momente waren. Letztendlich sportlich leider... Ja, Silber, aber trotzdem war es einfach Wahnsinn.
Also emotional würdest du sagen, 2012 so ein bisschen auf jeden Fall das Highlight mit den Paralympischen Spielen in London?
Ja, definitiv.
Ja. Was würdest du zu den Spielen danach, 2016, würdest du sagen, dann so ein bisschen das negative Highlight oder wäre das zu krass ausgedrückt, weil es bleiben Paralympische Spiele, klar, das ist immer eine riesengroße Ehre, daran teilzunehmen, aber ich meine, wir sprechen über einen Sportler, da gehören Erfolge, wir alle die drei, die wir hier sitzen, kennen Erfolge, aber wir kennen eben auch die Misserfolge und die schwierigen Phasen. Würdest du sagen, 2016 war dann schon eine sehr schwierige Phase?
Ja, schon, würde ich schon sagen. Also da ist ja leider auch sportlich nicht alles irgendwie nach Plan gelaufen und ja, ich meine, Rio, ne, die Spiele waren in einem Land, also es waren trotzdem auch irgendwo, jedes Land gibt sich ja Mühe und gibt da Gas. Ich glaube, leider waren die Stadien nicht ausverkauft, aber es waren schon einige tausende Leute da. Sportlich leider, ich weiß gar nicht, guck mal, ich habe das schon so verdrängt, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, 7. bin ich da geworden, kann das sein? Oder da 5. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weißt du, das merkt man sich dann nicht mehr. Das will man dann schnell abhaken und dann ist es in der Kiste und fertig. Ja, aber wie du ja auch gesagt hast, es gehört einfach auch irgendwie dazu. Auch das sind Erfahrungen, die man machen muss. Und es prägt ja auch ein. Und es macht einen ja im Endeffekt ja auch nur stärker. Denn danach bin ich ja auch wieder zurückgekommen.
Nochmal, das ist ja... menschlich in dem Moment. Ja. Auch du bist Mensch gewesen. Da kommen dann in der Vorbereitung vielleicht auch mal private Probleme dazu, dass da im privaten Bereich nicht alles glatt läuft. Dann kann auch mal eine Beziehung vielleicht kaputt gehen, was den Sport dann auch oder den Menschen Matze Meester dann in dem Moment auch sicherlich sehr getroffen hat.
Definitiv. Also das war tatsächlich... ja, ein blöder Zeitpunkt, den sie da gewählt hat. Also, dass sie dann da vom Tag vor der Abreise sagt, so, ich mach Schluss, ich kann nicht mehr und das auch noch irgendwie am Telefon und du fliegst am anderen Tag nach Rio. Das war, schwierig. Aber auch da war es so, dass meine Kumpels, die es ja dann auch über die Jahre geworden sind, die anderen Sportler, mich dann da irgendwo vielleicht auffangen wollten. Also ich habe denen natürlich auch meine Geschichte erzählt, dass ich jetzt Schluss habe mit meiner Freundin und dass es mir gerade nicht gut geht, dass das natürlich irgendwie jetzt echt ein blöder Zeitpunkt war, denn sie hätte ja auch sagen können, weißt du was, der fliegt jetzt 3 Wochen weg, dem sage ich es dann danach und fertig. Ne? Ja. Aber sie hat es mir leider dann... Vielleicht musste es einfach raus an ihrer Seite, ist halt dann einfach auch so, ist auch menschlich vielleicht. Aber sie hat es mir dann gesagt und meine Kumpels haben mich dann versucht aufzubauen. Das war natürlich sehr, sehr schwierig und ich kann mich noch genau daran erinnern, ein Athlet, mit dem ich auf dem Zimmer war, der Sebastian, der hat immer einen Titel laufen lassen und zwar Egoist von, wie heißt er, Falco, kann das sein? Ich weiß nicht, du bist nur ein Egoist.
Ja, ich würde sagen,
Weißt du, dass man nur so auf sich achtet und jetzt alles links liegen lassen soll und ich soll da jetzt rausgehen und es war aber echt total, wirklich total schwierig für mich. Also das war so das erste Mal, dass ich damit dann umgehen musste und ja, lief leider dann auch wirklich nicht nach Plan. Da habe ich mich einfach emotional, aber das ist ja auch irgendwo vielleicht menschlich, dann doch nicht so wirklich wieder aufrappeln können.
Das ist absolut menschlich. Also das ist dann, das eine ist, man spricht gerne über das Mentale, aber wir haben es ja auch rausgefunden, das war ja nicht nur das Mentale, was dir dann auch zugesetzt hat, sondern auch das gehört ja zu deiner Geschichte dazu. Körperlich gab es ja auch schon zu dem Zeitpunkt nicht erst seit kurzem ein paar Probleme, ne?
Und das ist ja auch ein Thema, das wir beide auch schon mal sehr ausführlich besprochen haben. Schmerzen, Verletzungen und Hochleistungssport, wie das eben zusammengeht. Hier deine Akte Schmerzen, nenne ich sie mal. Du hast schon 2010 dich im Rückenbereich, im Lendenwirbelbereich operieren lassen müssen, wenn ich das lese. Du kannst mir gerne die Diagnose hier gerade nochmal genau sagen.
Spinalkanalstenose hieß das.
So steht es hier. Das stimmt.
Genau. Ich wollte mich nicht verhaspeln, deswegen habe ich gedacht, Matze kann das bestimmt selber sagen.
Smart.
Was dann aber dazu geführt hat, dass du danach 10 Jahre lang unter chronischen Rückenschmerzen gelitten hast. Also ich gehe mal davon aus, dass wenn man diesen Sport auch weiter betreiben möchte, trotz Schmerzen, das hast du ja dann in dem Fall gemacht, dass du ja wahrscheinlich auch viel mit Schmerzmitteln gekämpft oder viel mit Schmerzmitteln zu tun hattest, dich da durchkämpfen musstest. Ich habe ja auch ein Zitat von dir, dass du da teilweise kein Zustand mehr war. An manchen Tagen konntest du dir morgens nicht die Socken und nicht die Schuhe anziehen. Dein ganzer Alltag war gespickt von Stress und Schmerzen. Das hört sich schon wirklich, wirklich enorm an. Das über 10 Jahre.
Ja, und soll ich das sagen, tatsächlich habe ich das immer noch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmt euch da kein Beispiel dran, aber wenn ich jetzt zum Beispiel golfen gehe, muss ich immer noch eine Ibu reinschmeißen, dass mir am anderen Tag nicht alles wegbricht. Also ich bin trotzdem aber auch, so vom Verstand her, dass ich sage, ich muss was tun. Ich gebe jeden Tag auch weiterhin Gas für meinen Rücken. Also Fitness mache ich trotzdem weiterhin, um einfach die Muskulatur rundum zu stärken. Und ich wurde damals mit Anfang 20 am Rücken operiert. Das ist natürlich jetzt wirklich sehr früh, gerade für so eine Rücken-OP. Ich habe Nackenstoßen gemacht, also im Kraftraum, hatte eine Langhantel auf dem Rücken und das waren, glaube ich, insgesamt 130 Kilo. Und dann habe ich diese 130 Kilo die Arme nach oben gerissen und über den Kopf gestemmt. Und es hat aber so gut funktioniert, dass ich mich leiten lassen habe und einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich nicht einfach diese Hantel oder das Gewicht auf den Boden fallen lassen, also auf die Hebebühne, da wäre nichts passiert, sondern ich habe mich so gut gefühlt, dass ich gesagt habe, ich hänge das direkt da wieder in diesen Ständer rein, wo ich es weggenommen habe, damit ich es nachher leichter habe und muss nicht das Ding wieder mit 2 Mann hochschleppen. Und habe es dann von oben mit den ausgestreckten Armen wieder auf den Nacken fallen lassen und dann hat es Peng gemacht. Dann konnte ich tatsächlich monatelang, wir haben es erst versucht mit Spritzentherapie, also ich glaube, ich habe diese PDA-Spritzen bekommen, unterm CT-Spritzen, also ich habe wirklich alles versucht, um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Dann letztendlich mussten wir uns für die OP entscheiden. Dort war es so, dass ich so operiert worden bin, dass ich den Sport weitermachen konnte. Also die haben mir damals gesagt, die hätten eigentlich mehr Platz geschaffen. Also der Nervenkanal war eingeklemmt auf 3 Etagen unten in der Lendenwirbelsäule. Und die haben damals gesagt, dass die eigentlich noch mehr Platz schaffen könnten, müssten. Aber dann könnte ich diesen Sport nicht mehr so ausüben, wie ich ihn ausüben möchte oder will. Und als ich dann entlassen worden bin, hat der Stationsarzt mir gesagt, ich glaube, dass wir uns irgendwann mal wiedersehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, danke, du Penner. Und bin dann ja relativ schnell irgendwann wieder mit der Reha angefangen. Ich meine, das war ja das Schöne in Leverkusen, dass man da dann auch alles zur Verfügung hat. Physio direkt dran und Stabi-Trainerin und. Ja, und das habe ich tatsächlich bis heute. Also an schlechten Tagen kann ich mir die Socken nicht anziehen. Dann brauche ich so eine halbe Stunde, bis ich so ein bisschen warm werde. Gerade nach dem Autofahren, nach dem langen Sitzen, das ist immer noch doof. Aber ich möchte mich eigentlich nicht nochmal operieren lassen und möchte es irgendwie vielleicht so in den Griff kriegen. Aber ich glaube auch, dass das natürlich nochmal eine Herausforderung für mich ist. Gerade auch Thema, hatten wir ja, glaube ich, einmal ganz kurz angerissen, so, ich will jetzt nicht sagen, depressive Phasen, weil man, das zieht einen natürlich auch nochmal ganz anders runter. Also es ist nicht nur körperlich blöd, sondern man muss sich vorstellen, ich habe jeden Tag Schmerzen. Ja, das war vielleicht damals so, dass man da anders trainiert hat. Jetzt gibt's ja Eisbäder, jetzt gibt's Stabi-Training, jetzt gibt's, man macht viele Dinge anders. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, bei mir war es so ein bisschen so, viel hilft viel. Und ich glaube, ich bin auch aus dem Krankenhaus gekommen und gerade die Schläuche hinten raus und dann habe ich halt ein bisschen weiter Beine trainiert, also so, dass ich einfach den Rücken nicht belastet habe, um auch die Zeit nicht zu verlieren, die ich dann wieder brauche für die Vorbereitung.
Total interessant, weil Turid und ich haben schon mal eine Folge dazu aufgenommen, dieses über jede Grenze hinweggehen. Bei mir war es auch so, bei Turid war es so, die Schmerzen ignorieren, die Schmerzen betäuben, die Schmerzen auch sich selbst wegreden. Also wie kann es sein, dass das bei Sportlern, bei uns beiden war es so, bei dir war es so, dieses immer weiter, du hast gerade auch gesagt, gerade Schläuche raus und gib ihm sofort Vollgas wieder, ist es. Also wir haben auch Studien dazu gefunden, die einfach auch belegen, dass viele Sportler das eben aus diesem Antrieb machen, dieses Aufrechterhalten des Selbstwertes, dieses ich bin nur etwas, wenn ich auch was leiste. Das war bei uns damals so im Fußball. Würdest du zustimmen, dass es bei dir in dem Moment vielleicht sogar noch ein bisschen mehr durch deine Beeinträchtigung sogar noch auch so war? Dieses ich muss schnell wieder, weil nur dann bin ich jemand?
Wenn mich so fragt, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn man einmal so an den Erfolg geschnuppert hat oder auch vielleicht irgendwie so einmal die Paralympics dann mal erlebt hatte oder ja, einmal oben auf dem Treppchen stand, dann ist es schon so, dass man da, dass es einem das ja auch was gibt. Also das macht ja definitiv was mit dem Selbstwertgefühl oder mit seinem Selbstbewusstsein. Und ich glaube schon, dass ich dann relativ schnell da wieder hin wollte, anknüpfen wollte, um da schnell wieder, mitzuschwimmen, definitiv. Ich glaube, dass das so war, ja.
Ich würde mal gerne dann nochmal ein bisschen mit dir springen, auch ins Jahr 2019. Du hast gerade selber schon kurz angesprochen, dass vielleicht auch dieser chronische Schmerz, diese Belastung auch dazu geführt hat, dass du auch sehr dunkle Phasen erlebt hast. Da sieht man auch, wie in so einer Sportlerkarriere, oder es geht ja nicht nur um Sportler, es kann ja jeden Menschen treffen, aber wie so Höhen und Tiefen, wie nah die am Ende auch beieinander liegen. Du hast dann öffentlich gemacht, dass du Depressionen hattest und auch unter Panikattacken gelitten hast. Auch ein Auslöser vielleicht, ist wahrscheinlich was du für dich beantworten kannst am Ende nur, dass auch deine Schwägerin in Spee damals, zu der du ein sehr gutes Verhältnis hattest, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und dann vielleicht auch irgendwie so alles so, weiß ich nicht, diese Schmerzen, so ein Kartenhaus bricht ja dann vielleicht auch mal irgendwann in sich zusammen. Und dass du da wirklich auch sehr dunkle Momente in deinem Leben erlebt hast. Du hast einmal gesagt, das wäre so, als würde man mit dem Flugzeug aus 10.000 Metern auf den Abgrund zurasen. Das hört sich schon wirklich extrem an. Und wir haben gerade über die Höhen in deiner Karriere gesprochen und das war dann wahrscheinlich einer der tiefsten Momente in deinem Leben.
Definitiv. Also da kam wirklich alles zusammen. Es war eine Phase, wenn ich darüber nachdenke, damals mit meiner Ex-Freundin, die mich dann auch leider betrogen hat, was dann natürlich auch so wirklich, ich habe da lange dran festgehalten, viel gemacht, vielleicht auch den Fehler gemacht, dass ich so mein Leben so krass verändert habe für eine Frau, so mein Leben irgendwie in ihren Händen gelegt habe, was auch meine Schuld ist. Also deswegen sage ich so gar nicht, also es war ein Auslöser mit. Und dann, wie du schon angesprochen hast, der tödliche Unfall von meiner Schwägerin mit Mitte 20, ein Autounfall, die immer meine Ansprechpartnerin war für wirklich alles. Also ich konnte mit ihr über alles reden, wenn es mir nicht gut ging, wenn ich auch mal Phasen hatte, wo ich überlegt habe, was mache ich, was denkst du denn darüber? Und dann in Kombination mit den Schmerzen, das war natürlich so ein Cocktail, der dann irgendwann mal geknallt hat. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ui, jetzt ist das hier gerade körperlich auch ein bisschen zu viel, dass ich so in der Brust gemerkt habe, was ist das denn? Und es war dann am Anfang noch so, ja, mal gemerkt, aber irgendwie außer Acht gelassen und dann weitergemacht und dann irgendwann nochmal nach ein paar Monaten wieder und dann wurde es irgendwie der Abstand immer kürzer, bis ich dann irgendwann so gemerkt habe, so, boah, ey, irgendwas stimmt hier nicht mit mir. Und ich bin am Anfang nur zum Arzt gelaufen, weil ich gesagt habe, ey, körperlich passt dir irgendwas nicht, irgendwas stimmt hier nicht, weil ich wusste mir einfach nicht zu helfen. Wie gehe ich damit um, was mache ich? Weil ich bin doch eigentlich gesund und warum habe ich jetzt Herzrasen, Atemnot, warum habe ich so eine Enge in der Brust, Schweißausbrüche, Panik? Ich so, das kann doch nicht wahr sein, muss ja irgendwas Körperliches sein. Dann bin ich zum Arzt gegangen, der hat mir nachher schon psychologisches Warten, hat er schon mit mir gemacht. Also ich glaube, ich war so oft beim Arzt wie noch nie, saß da und der hat mich immer als Letztes dann drangenommen, weil ich hatte auch irgendwann keine Termine mehr. Ich bin einfach hin und habe gesagt, nee, da müssen Sie jetzt nochmal genau hingucken. Das war Wahnsinn. Ich habe Magen-Darm-Spiegelung gemacht, ich habe MRT vom Kopf, von der Brust gemacht, ich habe, so kann ich auch sagen, einen HIV-Test gemacht, ich habe alles gemacht und es war alles in Ordnung. Ich war
aber
körperlich
krass, ne?
Topfit.
Ja. Wie krass, dass du es so lange auch daran festgehalten hast, vielleicht, dass es was Körperliches wirklich ist, ne?
Genau. Das war das Krasse, ja.
Wer uns hier zuhört, ist ja ein offenes Geheimnis auch, dass ich auch durchaus meine Erfahrung mit Panikattacken gemacht habe. Aber ich bin gerade wieder, also wie krass unterschiedlich das einfach bei Menschen sein kann. Auch, also das muss man gerade mal kurz herausstellen, weil bei mir war es damals so, ich gerne in die allererste Folge reinhören. Ich habe ja gesagt, ich bin ausgestiegen, auf den Krankenwagen zugegangen und in dem Moment war es wieder gut. Also in dem Moment wusste ich habe nichts. Und bei dir ist es ja das exakte Gegenteil. Also ohne Termin zum Arzt, sie müssen noch mal weiter, ich muss das noch nachprüfen und das. Also man merkt einfach bei dir dann, es hat körperlich was nicht gestimmt, aber der Kopf ist nicht ist nicht hinterhergekommen. Also in keinster Weise.
Nee.
War das zu verarbeiten? Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, für mich war es damals so, dieses Jahr muss ja weitergehen. Ich habe das schnell abgehakt und habe mich in meinen Sport wieder reingestürzt. Wie war es bei dir? Würdest du sagen, es hat das, der Sport war für dich ein großes Schutzschild in dem Moment, dass du so ein bisschen da abschalten konntest und diese Dinge mal vergessen konntest? Oder war es aufgrund der Schmerzen dann auch, wir haben gerade gesagt, vielleicht waren die Schmerzen dann auch letztendlich so ein bisschen das Tropfen, der Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben? Oder war es dann am Ende noch mehr Belastung, dann auch weiter funktionieren zu wollen, vor allen Dingen?
Ja, also ich habe dann nachher irgendwie so gelernt, dass ich sehr gut funktioniere. Also es ist wirklich nur irgendwie ein Schalter und ich funktioniere. Eigentlich weiß ja keiner, wie es mir wirklich ging und geht. Und ich performe da irgendwie vor tausenden Menschen oder da war ich auch, habe ich auch Vorträge gehalten und keine Ahnung. Und das war die Hölle. Also ich habe im Vorfeld, es ging eigentlich gar nichts, aber ich stand dann da auf der Bühne und habe dann irgendwie den Schalter umgelegt und hey Leute, alles ist cool, jawohl, ey. Und alle, boah, du bist so positiv, du bist so toll und wie kann man denn immer so gut drauf sein und Wahnsinn. Und ich konnte das gar nicht annehmen. Oder auch wenn Leute gesagt haben so, du motivierst uns oder ey, ich habe ein behindertes Kind und jetzt, wenn mein Sohn so wird wie du, geil. Und ich konnte das konnte ich irgendwie gar nicht so richtig annehmen oder spüren, an mich ranlassen, weil ich so mit mir beschäftigt war. Und bei mir war es so, meine Base war meine Familie. Mein Bruder, als die Verlobte ja leider tödlich verunglückt ist, irgendwann hat er ja auch gesehen, wie es mir ging, wie ihm es ging. Und er hat dann gesagt, weißt du was, ich hole dich da jetzt raus, ich hole dich jetzt ab und du ziehst jetzt bei mir ein. Und ich so, hä, wie? Also ich sehe doch, wie es dir geht. Und dann ist er mit seinen Jungs mit einem Hänger einfach runter nach Stuttgart und hat meine Bude leer geräumt, hat mich mitgenommen und dann bin ich bei meinem Bruder eingezogen. Und dann haben wir uns da gegenseitig hochgezogen, Gas gegeben und seitdem ist das Verhältnis auch total super. Und auch meine Familie und meine Freunde, die haben mir irgendwie den Rückhalt gegeben und ich glaube, mich so ein bisschen wieder in Spur gebracht, weil auf einmal hörtest du von einem Kumpel, ja du, ich habe das auch und ich habe das auf eine andere Art und Weise und dann weißt du, bist ja gar nicht alleine, wie, du hast das auch, ach krass, ja, ich hatte Burnout zum Beispiel und war blind. Ich so, wie, du warst blind? Ja, ich konnte nichts mehr sehen vor lauter Stress ein oder zwei Tage. Ich so, boah, Wahnsinn. Und da habe ich dann irgendwie so gemerkt, so, ey, krass, mach dich nicht verrückt. Also irgendwie ist das immer schwierig, locker zu bleiben, natürlich in dieser Lage. Aber irgendwann habe ich dann so mir auch Hilfe geholt, dass ich zum Psychologen gegangen bin. Das war für mich auch immer am Anfang so, oh Gott, ey, jetzt musst du dich da so offenbaren, Hose runter. Aber irgendwie hat das gut getan, weil ich Menschen um mich rum hatte, ob es jetzt die Psychologin war, meine Freunde, meine Familie, die mich irgendwie verstanden haben und die mir geholfen haben. Natürlich, Freunde und Familie geben dir gute Ratschläge, geben dir aber natürlich nicht das passende Werkzeug. Du sagst dann, ja, finde ich super, dass du das sagst, aber ja, wie mache ich das jetzt? Ja, ne, ja. Und dann geht man natürlich zum Psychologen oder Psychologin, die einen dann da
mit. Ja, du, aber ganz kurz, du sagst, natürlich geht man zum Psychologen. Nee, das ist eben nicht natürlich. Ich habe mich ja bewusst nicht aus, wir wollen ja ehrlich sein hier in dem Podcast. Ich hätte jetzt fast gesagt, nicht weil ich Angst oder Respekt hatte, doch, weil ich auch, ganz ehrlich, weil ich habe es bewusst nicht gemacht, weil ich einen anderen Weg gewählt habe und das selbst für mich mit mir geregelt habe. Aber klar hatte ich auch Angst und Respekt davor, zum Psychologen zu gehen. Von daher, ich wie so oft bei den Gästen, die wir hier haben, ziehe ich meinen Hut davor, dass du diesen Schritt gegangen bist. Also du würdest schon auch den Leuten raten, wendet euch an euer näheres Umfeld und habt keine Angst, sucht euch professionelle Hilfe, wenn ihr von sowas betroffen seid.
Ja, definitiv. Also wirklich keine Angst haben. Also natürlich ist es so, dass man darüber denkt, so, oh Gott, kann ich denn überhaupt alles sagen? Ich finde, das hat mir so viel geholfen. Ich bin in die erste Stunde rein und habe einfach erstmal nur geweint. Und dann hat sie gesagt, ja, nimm sich da ein Taschentuch. Und dann habe ich gesagt, ey, mir fällt gerade so eine Last ab einfach, dass mir jetzt endlich geholfen wird und dass ich jemanden habe, der mich versteht und mir helfen kann.
Wenn wir über Depressionen im Leistungssport sprechen, dann geht es nicht um die ganz normalen Tiefs nach einer Niederlage oder eine Phase der Enttäuschung, sondern um eine ernsthafte psychische Erkrankung. Studien zeigen, etwa jeder 5. bis 6. Erwachsene in der allgemeinen Bevölkerung ist einmal im Leben von einer Depression betroffen. Grundsätzlich kann sie jeden Menschen treffen, Und auch im Spitzensport gibt es zusätzliche Risiken. Der Sport bietet zunächst erstmal sehr viel Positives. Er bietet Teilhabe, er schafft Gemeinschaft, er gibt Selbstvertrauen. Sport ist ein zentraler Teil der Identität. Ein Raum, in dem Leistung sichtbar wird und Anerkennung erfahren werden kann. Aber genau darin liegt auch die Ambivalenz. Was einerseits Kraft gibt, kann andererseits auch zur Beanspruchung werden. Ständige Bewertung, die hohe Erwartung, Leistung zu bringen und das Gefühl, sich immer wieder beweisen zu müssen, können zur Belastung werden. Um zu verstehen, warum solche Belastungen manchmal in eine Depression münden, hilft das sogenannte Vulnerabilitäts-Stressmodell. Jeder Mensch bringt eine bestimmte Vulnerabilität, also eine Anfälligkeit, mit. Diese kann biologisch, durch frühere Erfahrungen oder durch Persönlichkeitsmerkmale bedingt sein. Bleibt sie im Hintergrund, passiert erstmal oft nichts. Bis dann ein starker Stressor oder ein kritisches Lebensereignis dazukommt. Das Ganze lässt sich mit einem Fass vergleichen. Die Vulnerabilität bestimmt, wie groß oder klein das Fass ist. Stressoren, das kann alles sein wie bei Matze, Verletzungen, strukturelle Benachteiligungen, Herausforderungen aus der Jugend, dem Gefühl, unterschätzt zu werden, bis hin zu privaten Krisen. Diese füllen dann das Fass. Bei einem kleinen Fass reicht ein einzelnes Ereignis schon aus und es läuft über. Aber auch ein großes Fass ist nicht unendlich belastbar. Wenn viele Stressoren zusammenkommen, kann irgendwann auch dieses überlaufen. Und genau dann kann eine Depression entstehen. Ganz wichtig: Depression ist keine Schwäche, sondern eine Krankheit. Und sie verdient dieselbe Behandlung wie jede körperliche Verletzung. Und vor allem, Depressionen sind behandelbar. Anzeichen wie Antriebslosigkeit, Rückzug, Schlafprobleme, aber auch körperliche Beschwerden wie Erschöpfung oder Schmerzen sollte man ernst nehmen und sich jemandem anvertrauen. Etwa einen Arzt, einer Psychologin oder zunächst erstmal einer vertrauten Person. Ein wertvoller Ansprechpartner in diesem Bereich ist beispielsweise die Robert-Enke-Stiftung. Sie widmet sich intensiv dem Thema Depression im Leistungssport und bietet Informationen, Hilfsangebote und Projekte an.
Das kann ich einfach nur jedem empfehlen. Also es ist wirklich so, das mit sich alleine auszumachen. Natürlich, vielleicht gibt es da, oder bei dir, du hast es mit dir selber ausgemacht und hast es geschafft, aber ich glaube, wenn man das nicht schafft, wenn man irgendwann merkt, ey, ich laufe jetzt schon Jahre dahinter her oder es wird immer schlimmer, dann auf jeden Fall die Handbremse rein und sich Hilfe zu suchen. Und ich finde, das ist auch absolut nichts Schlimmes. Aber wie du schon sagst, für manchen ist es so, für manche so. Aber ich kann nur sagen, lasst euch helfen.
Ich finde es wirklich unfassbar und auch eigentlich fast beängstigend zugleich, wie gut wir Menschen funktionieren können vor anderen. Und keiner weiß, wie es uns wirklich geht. Also ne, du sagst, du hast da eine Rolle quasi gespielt. Wer weiß, wie viele Leute in unserem Umfeld auch eine Rolle spielen und wie Angst wir vielleicht haben, mit unseren eigenen Problemen auch nach außen zu gehen, weil wir denken, ach, den anderen geht's ja allen gut. Ich bin ja, irgendwas ist mit mir falsch, irgendwas ist mit mir komisch. Es ist schon wirklich nochmal ein Appell, glaube ich, an uns alle, dass man sich öffnet, ne? Dass man auch zeigt,
ja,
wie es einem
geht. Aber es ist ja auch schön, dass es Leute wie dich gibt, die da so offen drüber sprechen, damit die Leute draußen einfach hören, ey, ihr seid nicht alleine. Und es gibt so viel mehr Menschen, als ihr denkt, die genau mit solchen Dingen zu strugglen haben, und traut euch einfach.
Total. Also, aber es ist ja, glaube ich, auch vielleicht menschlich oder normal, dass man am Anfang erstmal sucht und schaut und ach, kann doch nicht sein, wieso denn ich jetzt? Und das dann irgendwann, dass man dann, ja, wenn man sich Hilfe holt, dann natürlich anders drüber denkt. Am Anfang war es so, ich musste jeden Tag spazieren gehen. Ich glaube, ich bin am Tag 6, 7, 8 Mal spazieren gegangen. Ich musste morgens um 5, ich konnte nicht pennen, gar nichts. Schon spazieren gehen, um meine Gedanken irgendwie wegzukriegen oder loszulassen. Ich musste immer so auch joggen gehen, weil dieses, was auf die Pumpe geht, so sportlich, das hat mich so irgendwie beruhigt oder meinen Kopf so ruhig gestellt. Und aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, das fällt mir alles hier auf die Füße. Also auch meine Familie war für mich da, aber ich merkte trotzdem irgendwie, es kommt aber immer wieder und es geht nicht weg. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ja, kann ich auch sagen, mein Kumpel Nico Kappel, auch ein kleinwüchsiger Athlet, der aktuell noch bei den Paralympischen Spielen mitmacht, Kugelstoßen, der hatte damals einen Partner, die auch viele Gebäude hatten, und unter anderem auch eine Klinik. Und so war das so, dass er gesagt hat, ey, ich muss dir da raushelfen. Ich so, ja, ich kann auch nicht mehr. Und dann bin ich in diese Klinik gekommen durch Umwege. Und so hatte ich dann das Glück, dass ich relativ schnell auch Hilfe bekommen habe. Mhm. Ich bin aber nicht stationär rein, sondern ambulant. Ich bin jeden Tag dorthin gefahren, von Montags bis Freitags. Und dann habe ich da 3 Monate lang, ja, am Anfang ist es natürlich immer noch schwierig, weil man dann geht es einem eher wieder schlechter als besser. Aber dann kann ich euch sagen, geht's bergauf. Und man arbeitet an sich. Es ist ja im Endeffekt ja Hilfe zur Selbsthilfe. Man muss ja trotzdem irgendwo selber ja trotzdem noch mit Gas geben. Mhm. Aber es fällt einem viel, viel leichter. Und vor allem, man wird verstanden und man hat Leute, die sich gut um einen kümmern.
Darf ich fragen, in welchem Jahr das war? Weißt du das noch?
Es ist schon was her, auf jeden Fall.
Einige also meine, Jahre, meine Frage, ja, meine Frage zielt deswegen ab, weil wenn wir dann mal gucken, du hast ja dann deine Karriere 2021 beendet, hast nochmal die Goldmedaille im Speerwerfen bei der EM geholt, mhm. also hast für dich nochmal einen sportlich überragenden Abschluss gefunden und entscheidest dich bewusst dann auch dazu, an den Paralympics in Tokio nicht teilzunehmen. Spannend und passend dazu hast du anschließend dann bei der Siegerehrung oder du wurdest gefragt, was dir bei der Siegerehrung und bei der Hymne durch den Kopf ging und hast gesagt, du bist frei. Und hast mhm. auch gesagt, der Sport hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Aber das ist ja...
Da ist ja richtig was abgefallen.
Ja, da ist ja richtig was abgefallen. Und gerade dieses, der Sport hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und zu sagen, ich bin jetzt frei, ich fühle mich freier. Wer ist denn Matze Meester heute? Ist Matze Meester, bist du noch in dieser Depression? Hast du noch diese depressive Phasen? Bist du... Du musst es natürlich nicht erzählen, es steht dir alles frei. Ich glaube, dass es nie ganz weggeht, wenn man es einmal hatte. Weil das ist meine Erfahrung. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Ja, das glaube ich auch, aber man lernt, damit umzugehen. Und das macht das alles viel, viel leichter. Also, weil man dann einfach auch vorgewarnt ist, man weiß, was passiert. Die Dinge stumpfen auch ein wenig ab. So. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt Atemnot habe oder Herzrasen, sondern ich habe immer noch tatsächlich depressive Phasen, bin auch in Therapie immer noch. Da mache ich auch kein Hehl rum, ist auch einfach so. Aber trotzdem glaube ich daran, dass ich vielleicht nicht wieder der Alte werde, sondern das sind ja auch Erfahrungen. Ich entwickle mich dadurch auch weiter. Und es ist einfach so, dass man im Leben geile Phasen hat und im Jugendalter gar nicht mehr über irgendwas nachdenkt und einfach macht. Jetzt älter wird, Zukunft, wie sieht's aus? Und es passieren natürlich viele Dinge. Ich glaube, dass ich wieder auf einem guten Weg bin und dass ich auch wieder dorthin, ja, nicht, wie gesagt, der Alte werde, aber dass ich ein neuer Matze werde. Ja, es war so, dass ich auch vor Tokio, wie du es gesagt hast, da schon, ich glaube, das war tatsächlich vor Tokio, relativ am Ende meiner sportlichen Karriere, dass ich dort in die Klinik gegangen bin. Ja, ich bin frei, ist einfach, weil ich, wie gesagt, mich irgendwann nur noch gequält habe, ob es jetzt psychisch war, Schmerzen war, meine chronische Rückenschmerzen und auch dieser Druck irgendwie noch, ey, wann ist überhaupt dieser Zeitpunkt, mit dem Sport aufzuhören? Oder wann kriegt man da ein Signal? Kriege ich da irgendwie, fällt einem das zu? Oder, weil ne, jeder möchte ja vielleicht nochmal einen guten Abschluss für sich, nochmal, weiß ich nicht, eine Medaille gewinnen, nochmal irgendwo dran teilnehmen, die Quali schaffen. Und das habe ich mich auch gefragt. Und dann kam alles so zusammen. Ich bin mit einem Kumpel nach Bydgoszcz, nach Polen gefahren, zur Europameisterschaft, der mich dann mitgenommen hat. Da bin ich noch nicht mal mit der Mannschaft gefahren, weil mir es da auch nicht so dolle ging. Und dann bin ich aber dahin und ich wollte unbedingt dran teilnehmen, weil ich einfach trainiert habe, weil das mein Leben war, weil mir das auch ja viel gegeben hat, der Sport. Und dann habe ich das Dingen rausgeschossen und habe ja im dritten Versuch, glaube ich, die Führungsweite erzielt. Das hat sich dann gehalten bis zum letzten Versuch. Und irgendwann kam dann der Zweitplatzierte, ich war bis dahin immer noch Erster, und dann kam der, der es mir noch wegnehmen könnte oder der vielleicht mich noch überholen kann, hat dann geworfen und ich habe dann gesehen, ui, der war genau ungefähr in der Richtung, wo mein Speer gelandet war. Mhm. Ich hatte 36,50 geworfen und auf einmal blendet die Anzeigetafel auf und da stand dann bei ihm Rang 2 mit 36,30 Meter. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, 20 Zentimeter oder 30, ich weiß nicht mehr, das waren 20 oder 30 Zentimeter Abstand im Speerwurf ist gar nichts. Ist wirklich nichts. Und dann ist mir so eine Last von den Schultern gefallen irgendwie, so emotional und auch irgendwie so, weiß ich nicht, ist einfach so, so viel abgefallen, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, das war's. Das ist mein goldener Abschluss, den mir keiner mehr nehmen kann. Und die Paralympics in Tokio war mir wirklich egal. Also das war für mich ein perfekter Abschluss und ich bereue bis heute nichts.
Ist ja auch irgendwie schön, dann so in diesem Moment diesen selbstbestimmten Abschluss dann auch für sich zu finden und auch zu sagen, ich mache diese Paralympischen Spiele nicht mehr, sondern ich bin jetzt fertig und für dieses Kapitel für sich zu schließen, wenn man das Gefühl hat, jetzt bin ich irgendwie vollendet und jetzt ist es an dem Punkt, wo ich nicht mehr möchte. Das ist eigentlich auch irgendwie ein schöner Gedanke, das selbst bestimmen zu können.
Das ist überragend. Ich glaube, dass das, was du in dem Moment geschafft hast und gemacht hast, jeder Sportler, jede Sportlerin möchte das für seine Karriere haben und die allerwenigsten, der kleinste Prozentsatz kriegt das hin. Also es ist wirklich so, weil ich kann den Spruch nicht mehr hören, man soll aufhören, wann es am schönsten ist. Das Ding ist, in den meisten Fällen weißt du ja gar nicht, wann es am schönsten ist. Du merkst es ja überhaupt nicht. Also wenn du mich fragst, wann meine schönste Zeit war, dann sage ich dir 2019, 2020, aber das habe ich ja in dem Moment 0,0 gemerkt oder so empfunden. Mhm. Ne? Und da war ich auch weit davon entfernt, aufzuhören und habe dann bis 23 noch weitergespielt. Und du sprichst gerade von 20 Zentimetern Unterschied. Bei mir, mein letztes Heimspiel in der Liga, wenn der Ball da gegen den Innenpfosten geht und rein, dann steige ich in die Regionalliga ab mit dem Verein, wo ich 13 Jahre gespielt habe. So geht er gegen Pfosten und raus. Ne? Mhm. Also das sind halt, von daher, das, was du da geschafft hast, das wünschen sich alle Sportler und Sportlerinnen nur. Von daher kann man dazu tatsächlich nur gratulieren und dann auch sagen, so, klar, solange du für dich mit der Entscheidung zufrieden bist, sowieso die richtige Entscheidung, aber auch von außen betrachtet, denke ich, war es die richtige Entscheidung.
Jetzt ganz spannend natürlich nochmal so die Frage, weil du hast ja auch gesagt, wann ist so der richtige Zeitpunkt und was macht man eigentlich danach und wer ist man eigentlich danach? Und jetzt bist du ja sehr vielseitig unterwegs. Du bist, naja, ich würde mal sagen, Entertainer, Comedian, Moderator, Tänzer. Tänzer auch.
Ja, also, Tänzer.
Aber im Grunde bist du irgendwie, du hast ja so deinen Weg gefunden. Du bist ja auch jemand, der immer gute Laune verbreitet. Wir haben eben schon mal drauf angesprochen, auf deinen Instagram, Social Media Kanälen. Jemand, der auch sehr humoristisch dabei ist. Ist ja auch so ein bisschen die Frage, ist das so einfach was, was dir auch unglaublich Spaß macht? Ist es vielleicht auch eine Sache, wenn du sagst, manchmal baut man sich auch so ein Schutzschild auf, der Humor so als Gegensatz zu dem, wie es einem manchmal auch innerlich geht, würdest du sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Hilfe, eine Strategie auch, um mit Dingen umzugehen?
Ich glaube nicht, dass ich mir das so jetzt gelegt habe, dass ich es gut finde, sich lustig über sich zu machen, sondern ich glaube, dass das bei mir als so eine Art Selbstschutz damals irgendwie passiert ist, also so als Kind, ne? Wenn man dann aufgrund seiner Größe irgendwie vielleicht belächelt wird oder irgendwie, weiß ich nicht, blöd angemacht wird. Und es war dann immer so, dass wenn dann Witze aufgrund meiner Größe gemacht worden sind, habe ich dann einfach immer noch mal einen Witz mit rausgehauen oder irgendwie so eine Anekdote oder irgendwas. Und dann habe ich gemerkt so, cool, so nehme ich dem oder derjenigen so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Mhm. Oder aber auch, man lacht nicht über mich, sondern wir lachen alle zusammen. Und Spaß gehört einfach zu meinem Leben dazu. Ich glaube auch, dass ich ja nicht nur sportbegeistert war, sondern auch so ein Quatschkopf war, so ein verrückter Vogel einfach. Und ich finde es total wichtig und habe dann auch 2016 gemerkt, da habe ich mich ja abfotografieren lassen im Handgepäckfach der Lufthansa.
Ja, das weiß ich auch noch, genau.
Und da habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich dann damit echt was losgetreten habe. So. Also die Reaktionen darauf waren wirklich Wahnsinn. Es tat mir schon fast leid, die paralympische Mannschaft, dass das Ende irgendwie so stattgefunden hat. Nicht hier die Mannschaft reist zurück mit 34 mal Gold und 28 mal Silber oder so, sondern einfach nur Meester reist im Gepäckfach von Rio zurück nach Deutschland. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt gemacht? Aber das war ich einfach. Und da sage ich euch auch ehrlich, da verstecke ich mich auch nicht. Das ist wirklich nicht gespielt. Das bin ich. Und ich finde es total wichtig, dass man den Humor nie verlieren sollte. Also mit Spaß durchs Leben gehen. Und da gehört auch dazu, sich über sich selber lustig zu machen und vielleicht auch über seine Behinderung zu lachen und irgendwie zum Vorteil zu machen. Und nicht immer sagen, ich hätte ja auch sagen können, das Leben ist kacke. Ich bin kleinwüchsig. Mein Leben ist nicht lebenswert, weil ich eine Behinderung habe. Aber das kam für mich nicht in Sinn, denn ganz ehrlich, und das sage ich auch immer wieder und das sage ich auch gerne, kein Mensch ist mit sich hundertprozentig zufrieden oder im Reinen. Jeder Mensch hat irgendetwas an sich auszusetzen. Und demnach haben wir alle eine Behinderung und sind alle gleich. Und das sehe ich auch so.
Möchte ich unterstreichen. Vor allem möchte ich eins unterstreichen. Ich habe heute Morgen gerade noch in deinen Instagram-Kanal reingeguckt. Sehr witziges Video, das mit deinem Männerfreundschaft hast du, glaube ich.
Männerfreundschaft, ja, genau.
Männerfreundschaft. Ich spoiler jetzt nicht, was da passiert, aber kann man sich gerne angucken, sehr witzig. Aber wir haben uns ja auch, ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir haben uns ja auch persönlich schon mal getroffen, kannten uns vorher nicht bei einem von Benny Hövedes hier in Köln organisierten Event zum Netzwerken von ehemaligen oder noch aktiven Sportlern. Als Turut geschwänzt hat. Turut war eigentlich auch eingeladen, aber ach so, Turut hat geschwänzt.
Ich hab's schon gehört, ja.
Mal sehen, ob sie beim nächsten Mal dabei ist. Aber da hast du, es ist mir sofort im Gedächtnis geblieben und ich wusste, es ist nicht gespielt, was du da gerade machst. Du hast dich ja bewusst erstmal neben Tibor Pleiss gestellt. Der genau. Mann, wer ihn nicht kennt, googelt den Mann, da müsst du bei Größe ungefähr 7,30 Meter stehen.
Absolut, ja.
Also das ist ein unfassbarer Riese und ich finde das einfach, das ist meine persönliche Meinung, das ist eine unfassbar sympathische Art, das zu zeigen, was ja jeder in dem Raum denkt. So, ne, was du gerade auch sagst. Ja, hier ist ein Kleinwüchsiger und hier ist ein übergroßer Mensch. Und jeder sieht das, jeder denkt das. Ey, aber bevor ihr über mich redet, ne, ich nehme euch den Wind aus dem Segeln, drück ein paar witzige Sprüche dazu. Also, ich finde einfach, du hast da eine sehr sympathische Art, einem Raum, der mit Menschen gefüllt ist, die alle irgendwo was denken, da sofort den Wind aus dem Segeln zu nehmen.
Dankeschön. Ja, da, wie du schon sagst, das ist so. Jeder denkt dann, ey, der ist ja genauso bekloppt wie ich, der Vogel. Also, also ganz normal.
Ja, und an der Stelle erstmal schon mal vielen Dank. Ich glaube, wir kommen gerade so langsam zum Ende. Trotzdem auch nochmal bei allem, was wir gerade gesprochen haben, bei allem Humor. Und du hast auch gesagt, es gab auch Zeiten in deinem Leben, wo du einfach viel überspielt hast. Vielleicht auch mit Freude oder Humor und so, finde ich, muss auch beides trotzdem zusammen existieren. Und ich finde das wirklich stark von dir, dass du so offen heute über alle Phasen sprichst, über die, wo es dir richtig gut geht, aber auch über die, wo es dir schlecht geht. Und ich glaube, das ist immer wieder auch total wichtig, dass wir beides hier in den Vordergrund stellen, weil das ist auch, glaube ich, dieser Auftrag, den wir uns gegeben haben in diesem Podcast, denn eben auch ehrlich darüber zu sprechen, in dem Moment, wo es einem nicht gut geht und dass man da eben nicht spielen muss und nichts vorspielen muss anderen, sondern dass auch genauso dazu gehört, dass es eben diese Phasen gibt.
Ja, von daher danke für deine Offenheit. Das ist auch wichtig. Es ist gut, dass du es sagst, weil das muss man am Ende einer Folge, dafür habe ich dich hier sitzen, Turut, genau dafür habe ich dich hier sitzen, unter anderem, dass du das nochmal unterstreichst, dass es nicht, es gibt nicht immer nur weiß und nur schwarz und sondern es gibt genauso graue Phasen und man darf über die hellen Phasen darf man sprechen, genauso wie über die dunklen Phasen. Über die dunklen muss man sogar wahrscheinlich noch mehr sprechen als über die guten. Von daher kann man nur hoffen, dass viele Menschen draußen das hören, dass eben auch jemand wie du, der nach außen hin immer so ein bisschen gute Laune verkörpert, einfach auch schwierige Phasen hat und dass das bei allen Menschen auf der Welt so ist.
Definitiv. Ja. Und das ist auch meine Message. Wenn mich welche fragen, hey, wie bist du denn immer so positiv, sage ich auch. Ich habe auch schlechte Phasen, so wie jeder Mensch schlechte Phasen hat. Der eine zeigt sie, der eine nicht, aber man ist einfach auch nicht alleine. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf bewahren.
Total. Mich würde jetzt noch interessieren, wie es für dich denn weitergeht. Was
ist der Plan?
Was machst du gerade eigentlich?
Was ist mein Plan? Wenn ich das wüsste.
Gehst du in den Dschungel, Matze?
Nein, nee, gehe ich nicht. Tatsächlich habe ich, glaube ich, sogar auch wieder eine Anfrage bekommen, aber nee, ich gehe nicht in den Dschungel, also das nicht. Also es kommen jetzt noch einige Dinge, die vielleicht schon auch im Kasten sind, die irgendwann mal gezeigt werden. Es sind auch noch ein paar Dinge, die so in der Pipeline sind. Und das ist alles echt spannend, was ich gerade so erleben darf. Also so mein, ich sag's immer, ist halt schon ein paar Jährchen, aber ich sage immer, mein neuer Lebensabschnitt, der dann nach dem Sport so ins Rollen kommt, dass ich so ein bisschen Fernsehen machen darf. Wie gesagt, als Speaker bin ich unterwegs, habe ein Buch geschrieben, war auf Tour letztes Jahr, glaube ich, 40 Termine oder vorletztes Jahr. Also es hat sich so über die Jahre dann gezogen. Ich mache Social Media, habe Partner an meiner Seite, mit denen ich soziale Projekte vorstellen darf, wenn es ein inklusiver Spielplatz, die eröffnet werden und. Und ich hoffe, dass ich da noch ganz, ganz viel erleben darf, mitmachen darf. Und ihr werdet auf jeden Fall noch einige bekloppte Videos auch, das werdet ihr noch sehen. Denn da überlege ich, die nächste Weltmeisterschaft zu machen. Also ich habe schon wieder einige gute Ideen im Petto.
Dann freuen wir uns da sehr, sehr drauf.
Appell, folgt Mats auf allen Kanälen.
Ja, müsst ihr. Sehr witzig.
Perfekt, dann vielen Dank. Wir wünschen dir auch nur das Beste, sei es auf der Bühne, im Leben oder in welcher Show auch immer. Wir verfolgen dich weiter. Danke, dass du heute hier warst und die Leute hoffentlich auch weiter zum Lachen bringst, aber auch zum Nachdenken.
Ja.
Das ist uns genauso wichtig.
Ein ganz, ganz toller Gast warst du, Matze. Vielen Dank dafür, für deine Offenheit. Und wie gesagt, spätestens beim Live-Podcast in Bielefeld trinken wir auf jeden Fall mal ein Kaltgetränk zusammen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich kann mich auch nur bedanken. Danke, dass ich in eurem Podcast sein durfte. Ich freue mich dann, wenn wir uns dann in Bielefeld wiedersehen. Und ich wünsche euch natürlich auch nur das Beste.
Dankeschön.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschö.
An jedem Tag, an dem ich nicht trainiere, ist mein Gegner mir einen Schritt voraus. Sei denn, er trainiert auch nicht. Ein weiteres Zitat von Matze, das die ganze Folge eigentlich perfekt auf den Punkt bringt. Wir sprechen mit einem Athleten, der es unbedingt wollte. Matze akzeptiert früh, vermutlich auch durch die Erziehung seiner Eltern geprägt, seine Situation, nimmt sein Leben in die Hand und zeigt eindrücklich, dass Grenzen oft nur im Kopf existieren. Bis 2005 hatte er nie einen Speer, einen Diskus oder eine Kugel in der Hand und wir bereits 2006 Weltmeister. Kritiker mögen jetzt vielleicht einwenden, dass der Weg in seiner Disziplin vermeintlich leichter gewesen sei, doch für uns ist klar, es gibt eigentlich kein größeres sportliches Vorbild als Matze. Jeder Satz ist durchzogen von Ehrgeiz, Willen und absoluter Hingabe zum Sport. Aber, und so ehrlich müssen wir sein, seine Geschichte hat auch ausgeprägte Schattenseiten. Und es wirkt schon so, als dass er für diese Haltung und diese Erfolge einen Preis bezahlt hat. Über 10 Jahre lang kämpft Matze mit Schmerzen, nimmt Medikamente und leidet auch nach seiner Karriere unter massiven Folgen. In vielen Aussagen klingt zudem der bekannte Glaubenssatz an, den er letztendlich auch bestätigt. Du bist etwas, wenn du etwas leistest. Bei ihm bekommt es vielleicht eine ganz besondere Dimension, denn Matze musste natürlich von Anfang an mit Vorurteilen umgehen, wurde, wie er selbst sagt, stets unterschätzt. Im Sport fand er dann ein Ventil, eine Aufgabe, Wettkämpfe auf Augenhöhe und einen gewaltigen Booster für Selbstwert und Selbstbewusstsein. Total nachvollziehbar. Und nur damit wir uns richtig verstehen, damit steht er bei weitem nicht allein. Dieses Muster betrifft unglaublich viele Menschen, nicht nur im Sport, sondern auch im Büro. Besonders eindrücklich wird es, als Matze von Panikattacken und Depressionen erzählt. Ein Fass voller Leistung, Druck, Schmerzen und Trauer, das vermutlich einfach irgendwann überlief. Wir sind dankbar, dass er so offen darüber spricht, als Warnung, die wir nicht oft genug wiederholen können. Es kann absolut jeden treffen, auch Menschen, die Weltmeister werden oder in der Öffentlichkeit für gute Laune und Entertainment stehen. Heute kennt Matze zwar noch immer schwierige Phasen, doch er hat Wege gefunden, damit umzugehen und wirkt darin absolut glaubwürdig. Weil unabhängig von seinem sportlichen Erfolg und seinen überragenden Leistungen bleibt vor allem der Eindruck eines unglaublich sympathischen, lustigen und lebensbejahenden Menschen, den man einfach gerne um sich hat und eine große Bereicherung für unseren Podcast war. Wir freuen uns darauf, ihn weiterhin zu verfolgen, ob im Fernsehen oder auf Social Media. Matze Mester, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in dir?